Herzlich willkommen bei Mut zur Ehrlichkeit mit Vincent Bergmann, dem Podcast für praktische Philosophie, positive Psychologie, radikale Kritik und authentische Tiefe. Heute wird es um das Thema Selbstliebe gehen und ich sitze wieder einmal alleine auf der Couch. Da ich die nächsten Wochen viel unterwegs bin, werden die ersten Gäste leider erst ab Juli auftauchen, aber es gibt schon eine lange Liste an ganz tollen Menschen, die interessante Themen mitbringen werden und inspirierende Gespräche. Zu unserem heutigen Thema beginne ich wieder mit einer kleinen Geschichte. Es war einmal ein armes Kind, das war ganz traurig und wusste nicht warum oder wohin mit sich und seiner Trauer. Es kam alleine nicht zurecht und war am Rande der Verzweiflung. Da sahen das die Eltern und ohne lang zu überlegen oder zu zögern oder etwas anderes in Betracht zu ziehen, nahmen sie das arme Würstchen in den Arm und gaben ihm einen sicheren Raum, einen festen Rahmen zum Halten, einen liebevollen Schoß zum Fallenlassen und ein verständnisvolles Annehmen. Da fühlte das Kind sich wohl und konnte weinen, nicht aus Verzweiflung, sondern um zu fühlen, um zu fallen, ohne sich zu verlieren. Und es durfte einfach sein, wie es war und wie es ihm jetzt gerade ging, mit seiner Trauer, seinem Unverständnis, seiner Überforderung, seiner Unzulänglichkeit. All das war in Ordnung. Es wurde nicht ignoriert, nicht verurteilt, es störte nicht und wurde nicht mit Gewalt bekämpft oder verdrängt, sondern konnte sich zeigen mit allem, was da war und was noch dahinter lag. So stellen sich viele Menschen Selbstliebe vor, wie die bedingungslose Hingabe von idealtypischen Eltern für ihre Kinder. Und das ist eine wichtige Seite, die glücklicherweise in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat, zum Beispiel in der Arbeit mit dem sogenannten inneren Kind. Nachdem wir Menschen viel zu lange uns und einander verurteilt und verleugnet haben und keine harmonische Mitte zwischen Selbsthass und Selbstverliebtheit finden konnten. Doch die Geschichte geht noch weiter. Nun war das arme Kind in der Umarmung aufgehoben und fühlte sich wohl bei seinen Eltern. Doch es war nach wie vor Kind und wusste nicht mit seinen Gefühlen umzugehen. Kleiner Einschub, wobei die meisten Kinder das sehr viel besser als die meisten Erwachsenen tun. Hinter der Trauer lag eigentlich Angst und dem konnte man begegnen. Als die Eltern das erkannten, ergriffen sie die Verantwortung und waren nicht nur da, sondern auch praktisch hilfreich. Sie nahmen das Kind bei der Hand und führten es durch die Überwindung, denn es gab gar keinen Grund, sich zu fürchten. Die Eltern bauten einen Blitzableiter gegen das Gewitter und waren da, wenn jemand das Kind ärgerte. Sie halfen ihm zu lernen, für sich selbst zu sorgen und ließen nie in ihrer Liebe nach, auch wenn ein Geschwisterchen dazukommen sollte. Das ist die zweite Seite von Selbstliebe, die meines Erachtens viel zu wenig Beachtung findet, nämlich die Liebe aus Dankbarkeit für die ergriffene Verantwortung und Hilfe, wie vom Kind zu den Eltern. Das heißt mit uns allein Selbstverantwortung. Eine ausgewogene Selbstliebe liegt für mich also in der Kombination aus Selbstmitgefühl, das war der erste Part der Geschichte, und Selbstverantwortung, wie im zweiten Teil beschrieben. Sodass, wenn wir im Bild bleiben wollen und uns aufspalten in zwei Teile, den Elternteil und den Kindteil, uns aus der Perspektive der Eltern lieben, das heißt annehmen, aber auch danach handeln und uns also ernst nehmen und dadurch aus der Perspektive des Kindes lieben können. Indem wir auf der einen Seite Fehler verzeihen statt verurteilen oder gar bestrafen, auf der anderen Seite uns aber auch in den Hintern treten, um zu schaffen, was ansteht. Denn was heißt es, erwachsen zu werden? Sich selbst zu sein, wer uns die Eltern waren oder üblicherweise hätten sein sollen, indem wir den Abstand wahren, uns nicht davon vereinnahmen zu lassen und gleichwohl die Nähe wagen, all das zuzulassen, was in uns ist. In Liebe anzunehmen, wer wir sind und rational danach zu handeln, was daraus folgt. Der einseitige Fokus auf die erste Seite der Selbstliebe, wie ich ihn in der gegenwärtigen Beschäftigung damit erlebe, ob in Ratgebern, Podcasts, in der Psychotherapie oder Coaching-Branche, im Internet oder sonst wo, hat meines Erachtens das Problem, dass wir nicht von der Stelle kommen. Wie gesagt, ich schätze die erste Seite genauso wie die zweite und auch in der Reihenfolge, denn bevor wir uns annehmen, können wir auch nicht danach handeln, was dahinter liegt. Aber meines Erachtens ist das nur die halbe Miete. Denn am Boden zerstört und weinend in der Zimmerecke finden wir keine Selbstliebe. Wir müssen für uns da sein, in beiden Rollen. Wir müssen uns liebevoll umsorgen und wir müssen uns aufhelfen. Denn die beste Voraussetzung für Selbstliebe neben dem Selbstmitgefühl ist Selbstwirksamkeit, also realisierte Selbstverantwortung, indem wir schaffen, was wir wollen und erleben, dass wir für uns sorgen und darin erfolgreich sind. Hier liegt meines Erachtens auch ein gesundes Selbstwertgefühl begründet, auch ein aktuelles und populäres Thema. Indem wir nicht in Selbstmitleid schwelgen, weil zumindest mal in einer Person geteiltes Leid doppeltes Leid bedeutet, sondern uns mit Selbstrespekt begegnen und uns um uns kümmern. Selbstwert, dazu werde ich vielleicht irgendwann noch mal eine eigenständige Episode machen, bedeutet für mich der Wert von mir für mich. Im Gegensatz zu einer Vorstellung von einem Wert an sich, den ich haben sollte oder mir wünsche. Hier sehen wir wieder einmal, wie tief und alltäglich die alte Moral sich durch unser Leben zieht und welche weitreichenden Konsequenzen eine relativistische Aufklärung und Befreiung mit sich bringen kann, indem wir verstehen, dass es gar keinen Wert an sich in der Welt überhaupt gibt. Weil damit verlieren wir auch den Anspruch oder das vermeintliche Bedürfnis, selbst einen Wert an sich zu haben, um den wir bangen und der uns dazu bringt, daran zu leiden, wenn wir das Gefühl haben, wir wären wertlos oder minderwertig. Auf der anderen Seite steht meine Idee und Konzeption von Selbstwert als Wert von mir für mich. Nicht in der Welt, nicht für die Welt, nicht für andere oder sonst wen oder was, sondern für mich. Und das ist eng mit meiner Idee von Selbstliebe verknüpft. Natürlich wollen wir in der Welt zurechtfinden und mit anderen leben und in diesem Sinne auch für andere wertvoll sein. Doch das ist dann nicht unser Selbstwert, sondern steht auf einem anderen Blatt. Und meines Erachtens liegen die meisten Selbstwertkonflikte und Minderwertigkeitskomplexe in dieser Spannung begründet, dass wir diese beiden Sphären vermischen und unser Selbstwertgefühl daran festmachen, wie wir meinen, dass andere uns sehen und schätzen und beurteilen, danach, wie sie uns behandeln, auch wenn das vielleicht ganz andere Gründe hat. In der Kindheit können wir dagegen gar nichts tun, weil wir erst lernen, uns zu finden und die Welt zu verstehen und keinen anderen Anhaltspunkt haben, als wie andere uns behandeln und dann denken, wenn sie uns schlecht behandeln, müsste das bedeuten, dass wir keine bessere Behandlung wert sind, obwohl nicht eigentlich unsere Minderwertigkeit zu ihrem schlechten Umgang führt, sondern ihr schlechter Umgang zu unserem Minderwertigkeitsgefühl. Leider geben viele Menschen ihr Leben lang diese Reihenfolge der Interpretation nicht auf und machen nach wie vor ihr Selbstwertgefühl am Umgang anderer mit ihnen fest. Und da kommen wir wieder zum Thema Selbstliebe zurück, im Umgang mit sich selbst, ohne es zu bemerken. Wenn ich es aber schaffe, mich von alledem zu lösen und mich mit mir selbst zu beschäftigen, vor mir, für mich. Wenn ich Selbstverantwortung ergreife, dann erlebe ich erstens, dass ich mich in meinem Verhalten mir selbst gegenüber als wertvoll ansehe, weil ich mich um mich kümmere. Und zweitens, dass ich durch eben jenes Verhalten für mich wertvoll bin, weil ich gut für mich bin und leiste, was ich brauche und mir sonst niemand sein oder leisten kann. Und ehrlich gesagt, braucht man dazu gar nicht alles bis ins Detail verstehen oder in die Tiefe analysieren, wie ich es getan habe und hier heute darlege. Und es braucht nicht mal ein besonderes Bewusstsein für diesen Vorgang in uns. Abgesehen von schweren Komplexen und Konflikten in uns, denen wir uns ihrerseits annehmen müssen, wenn wir an Minderwertigkeitsgefühlen leiden, reicht die praktische Erfahrung, die körperliche Erfahrung unseres Handelns, damit sich der eben beschriebene Effekt einstellt, indem wir unser Selbstwertgefühl dadurch stärken, dass wir aktiv Selbstliebe durch Selbstverantwortung üben. Denn wenn ich mich um mich selbst kümmere, dann bin ich es offensichtlich wert, dann bin ich wertvoll für mich. Und schon als der Teil, um den sich gekümmert wird, also auch das Kind, das innere Kind, die Gefühle, die Konflikte, der Schatten, was auch immer in uns liegt, das ist bereits wertvoll und das erleben wir ganz praktisch dadurch, dass wir die Selbstverantwortung ergreifen. Und auf der anderen Seite erleben wir den Teil, der sich um uns kümmert, als wertvoll durch die Verantwortung und Hilfe. Also diese beiden Seiten bedingen sich gegenseitig und es stellt sich ein selbstverstärkender Effekt ein, der uns immer tiefer in die Selbstliebe und Verantwortung, den Selbstrespekt, den Selbstwert, das Selbstvertrauen am Ende auch bringt, indem wir uns auf uns verlassen können, weil wir wissen, dass wir da sind, wenn es drauf ankommt. Wir können also unseren empfundenen Selbstwert bzw. unser Selbstwertgefühl dadurch stärken, dass wir Selbstliebe üben in diesen beiden Rollen. Statt dass wir unsere Selbstliebe von unserem vermeintlichen Selbstwert abhängig machen und wenn wir uns schlecht fühlen, uns gerade nicht annehmen und lieben und für uns da sind, egal ob in der ersten oder zweiten Rolle, ob als Eltern oder Kind, sondern uns vernachlässigen oder verurteilen und hassen. Wir wollen also die erste und in der Kindheit übliche Ebene einer bedingten Selbstliebe anhand der Meinung anderer überwinden, um auf die zweite Ebene einer unbedingten Selbstliebe zu kommen. Das ist die Selbstannahme. Und dann die dritte Ebene nicht vergessen, welche wieder eine bedingte Selbstliebe ist, aber in einem gesunden Verhältnis, nämlich die Selbstliebe in der Dankbarkeit durch den Selbstrespekt und die ergriffene Selbstverantwortung. Da ich so schnell durchgekommen bin und die Geschichte am Anfang eher symbolischer Natur war, liste ich noch mal ein paar praktische Beispiele auf, in denen diese beiden Seiten der Selbstliebe deutlich werden. Wenn ich psychische Probleme habe, zum Beispiel tiefe alte Konflikte leide oder ein Trauma mich nicht loslässt, dann ist es erst einmal wichtig, das anzuerkennen und dann anzunehmen, also mir nicht selbst die Schuld zu geben oder mich zu verurteilen, sei es, dass es so ist, oder dass ich damit nicht klarkomme und überfordert bin, oder dass es mir immer noch so schlecht geht, oder dass alle Versuche gescheitert sind, damit umzugehen, oder dass ich das vielleicht sogar verdient habe, was auch immer uns da einfällt und von der Selbstliebe entfernt. Und wenn ich anerkenne, dass ich damit selbst überfordert bin und alleine nicht weiterkomme, aber die Situation ändern möchte, weil ich darunter leide, dann muss ich die Selbstverantwortung ergreifen und praktisch werden, indem ich mir Hilfe suche. Dafür müssen viele Menschen erst einmal über ihren Schatten springen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen nach wie vor ein so veraltetes Bild von es gibt Gesunde und Kranke, es gibt Vernünftige und Verrückte, die einen laufen auf der Straße herum, die anderen sind in der Irrenanstalt oder Psychiatrie. Statt zu verstehen, dass uns allen individuell wie kollektiv als Gemeinschaft und Gesellschaft damit geholfen wäre, wenn alle sich ihrer selbst annehmen und schauen, was in ihnen vor sich geht. Und überall werden sich Schatten und Konflikte und Schwierigkeiten finden lassen. Das bedarf vielleicht nicht immer einer klassischen Psychotherapie oder einer diagnostizierten Störung. Aber ob alleine oder unter Zuhilfenahme anderer. Die Selbstarbeit ist unabdingbar für ein selbstbestimmtes, freies, glückliches und erfülltes Leben und auch ein gutes Leben unter, mit und für die anderen. Tatsächlich sind mir gerade in den letzten Wochen verschiedene Menschen begegnet, die zum Beispiel gesagt haben, Weinen wäre ein Zeichen von Schwäche oder ich würde niemals ein Coaching machen oder ich bin untherapierbar oder austherapiert oder was auch immer. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Ein anderes könnte sein, dass ich als Jugendlicher mit sportlichen Ambitionen oder als junger Erwachsener mit beruflichen Ambitionen Wünsche, Träume, Visionen, vielleicht auch klare Ziele und Pläne habe, aber ein aufs andere Mal scheitere. Dann ist es wichtig, für mich da zu sein und nicht daran zu verzweifeln oder an mir zu verzweifeln oder mich selbst dafür zu verurteilen und zu hassen oder zu meinen, ich wäre dazu einfach nicht bestimmt. Es sollte nicht sein. Hier ist natürlich wichtig zu schauen, ob ich vielleicht auf dem falschen Pfad bin, ob tatsächlich diese bestimmte Version meiner Ziele und Träume nicht diejenige ist, die zu mir passt. Das ist ein wichtiger Reflexionsprozess. Aber der zugrunde liegende Wunsch, irgendetwas schaffen zu wollen, sei es nur ein glückliches Leben oder konkrete materielle Ziele oder was auch immer, das sollten wir damit nicht aufgeben. Also bin ich für mich da, um mir jedes Mal wieder aufzuhelfen. Da gibt es ja auch lauter Instagram-Sprüche und Postkartensprüche zu und Zitate im Internet von wegen Erfolg liege nicht daran, niemals hinzufallen, sondern immer wieder aufzustehen. Und da ist tatsächlich etwas dran. Als drittes Beispiel finde ich mich in einem Beziehungskonflikt wieder und fühle mich zum Beispiel nicht geliebt oder gesehen oder habe Angst, verlassen und alleingelassen zu werden. Und bevor ich das unbewusst und blind auslebe und das am Ende noch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung mache und damit die Beziehung untergrabe oder beende, oder aus Angst vor all diesen negativen Gefühlen selbst Schluss mache, statt mich dem zu stellen, ist es natürlich erst einmal wichtig zu sehen, was da überhaupt in mir vor sich geht und dafür anzunehmen, dass Teile von mir Probleme mit sich bringen dürfen, dass das in Ordnung ist, dass mein inneres Kind oder der kleine Vincent sich da meldet mit seinen Bedürfnissen und Ängsten und Unsicherheiten, dass er das damals so gelernt hat oder damals so verunsichert wurde und sich gar nicht vorstellen kann, dass das anders geht als in diesem Muster mit diesen Gefühlsreaktionen und dann in der Regel auch immer einem entsprechenden Outcome. Und wenn ich da für mich da bin und in dieser Sicherheit erst einmal mir selbst geben zu können, was ich in der Beziehung suche und von der anderen Person erwarte, dann bin ich in einer viel besseren Situation, das auch in der Beziehung kommunizieren zu können und der anderen Person zu erklären, warum es mir gerade wie geht, was das bedeutet, dass ich daran arbeite, dass die andere Person eingeweiht ist, mir vielleicht entgegenkommen und helfen kann, dass ich da wachse und sehe und erlebe und schaffe, dass es anders geht. Und in diesem Part liegt schon die Selbstverantwortung, mich mir selbst anzunehmen, mich zu ergründen, nicht nur anzunehmen, dass das da ist, sondern dann eben auch etwas daraus zu machen, also mich zu entwickeln oder auch in die Kommunikation zu gehen und mit einem anderen Menschen daran zu arbeiten, eine gesunde Beziehung zu schaffen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass mein Bild in der Arbeit mit Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen entstanden ist und ich über diese Zeit entwickelt habe. In den letzten Jahren sind mir allerdings ähnliche Konzepte auch an anderer Stelle begegnet. Zum Beispiel bei Jordan Peterson, kanadischer Psychologe und umstrittener öffentlicher Intellektueller. Dieser hat die Rollen anders aufgeteilt, nicht als Liebe von den Eltern zum Kind und vom Kind zu den Eltern, sondern als die vergebende Liebe der Mutter und die ermutigende Liebe des Vaters. Also das Annehmen als weibliche oder feminine Rolle und das Verantwortung ergreifen als männliche oder maskuline. Was auch immer daran sein mag, tut das meines Erachtens überhaupt nicht Not und ist ein eher einschränkendes Bild, sich da auf Geschlechterrollen festzulegen. Noch anderswo ist mir eine ähnliche Idee in geschlechterspezifischen Therapieansätzen begegnet. wo es heißt, Frauen wollten in der Regel gehört und geliebt werden. Und das wäre der primäre Fokus unserer Psychotherapietradition. Männer hingegen wollten in der Regel Selbstkontrolle zurückgewinnen und man dürfe diesen Part nicht vergessen. Auch das erinnert an meine Struktur. Allerdings würde ich mich hier wiederum nicht darauf festlegen, dass das irgendetwas mit Geschlecht, Sex oder Gender zu tun hätte. Da bleibe ich erst einmal neutral. Vor allem aber sind diese beiden Seiten meines Erachtens für alle Menschen und jede individuelle Selbstliebe und jeden empfundenen Selbstwert wichtig. Damit kommen wir schon zum Practical Tool für heute. Und zwar die Einladung: Liebe dich auf beide Weisen. Nimm dich und dein inneres Kind und deine Schatten und Gefühle und Konflikte und Schwächen an. Und nimm anschließend ernst, was dahinter liegt und daraus folgt, was getan werden muss und was du für dich tun kannst. Viel Erfolg dabei, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.